Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Podcast, wo sich alles um das Thema Hochsensibilität dreht. Ich bin Christine Kluck und ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge für dich, denn es gibt das erste Interview. Und ich freue mich ganz besonders, dass die wunderbare Carmen Köhler gesagt hat, ich möchte mit dir gerne ein Gespräch führen. Sie hat sich so ein bisschen meinen Fragen zum Thema Hochsensibilität gestellt und sie gibt uns einen ganz tiefen Einblick in ihr Leben, was sie bereits erlebt hat. Und noch eine kleine Inhaltswarnung: Sollten dich die Themen Depression, Antidepressiva irgendwie negativ berühren oder solltest du damit gerade ein Thema haben, dann überspring diese Folge lieber oder hör sie dir vielleicht mit jemandem zusammen an. Jetzt möchte ich aber gar nicht weiter reden, sondern wir starten jetzt direkt mit dem Interview. Viel Spaß damit! Hallo liebe Carmen, schön, dass du es in meinem Podcast geschafft hast und du bist mein allererster Interviewgast. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Christine, ja, ich freue mich sehr, ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich als Erste ausgewählt hast, dass ich das mit dir machen darf und hallo, ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen, ich bin sehr aufgeregt und freue mich aber total auf das Gespräch mit dir.
Ich hoffe, die Aufregung wird sich ein bisschen legen. Wir wollen ja eigentlich so von zu Hause miteinander sprechen. Bist du denn gerade zu Hause und in welcher Stadt ist denn dein Zuhause?
Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause in Berlin. Ja, da wohne ich seit 2011.
Aber auch mal in Leipzig gelebt, hast du mir erzählt.
Genau. Ich habe in Leipzig studiert und ich habe es auch geliebt. Und ich bin da auch erst hingezogen wegen des Wave-Gothic-Treffens. Ich war nicht richtig krufti, aber ich habe schon immer so ein bisschen Metal und dunklere Musik gehört. Und habe mich damals sofort in Leipzig verliebt. Und muss auch sagen, es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Es ist eine sehr freie, offene Stadt, finde ich.
Sehr cool. Ich weiß noch, ich bin ja auch jemand, der relativ viel Schwarz trägt oder getragen hat früher. Und ich bin mal in Saarlouis gewesen, geschäftlich. Und ich weiß noch, dann bin ich da durch die Stadt gelaufen und hatte meine schwarzen Sachen an. Die Leute haben mich alle angeguckt. Und in Leipzig ist es so normal, schwarz rumzulaufen. Ja. Aber in Saarlouis war ich da eine Exotin, hatte ich das Gefühl. Das Schöne ist, ich trage heute auch ein dunkles Oberteil. Wir drehen nämlich parallel über Riverside auch noch ein Video. Das heißt, wenn ihr nicht nur uns hören möchtet, sondern uns auch sehen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne bei YouTube reinschauen und euch unser Interview auch in Bild und Ton anschauen. Aber Hauptsache, oder der Fokus bei uns liegt auf dem Podcast, auf den Ton. Und mein Podcast dreht sich ja um das Thema Hochsensibilität. Haben wir uns über das Thema Hochsensibilität kennengelernt oder war das eher ein anderer Fokus, den du hattest, als du mich als Mentorin ausgewählt hast bei MentorMe?
Es war das Thema Hochsensibilität, auf alle Fälle. Ich hatte eigentlich, also ich arbeite ja bei MentorMe als Community Managerin und ich bin da oft für die manuellen Matches zuständig. Also Frauen wenden sich an mich und sagen, ach Carmen, ich suche jemanden, kannst du mir bitte helfen? Und eigentlich habe ich eine Mentee gesucht, dann bin ich aber auf deinem Profil hängen geblieben. Und ich habe schon ganz lange eine Mentorin gesucht und wusste aber die ganze Zeit auch selber nicht so, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Und bei dir bin ich hängen. Ja, wirklich, weil ja. Ich dachte so, was brauche ich jetzt eigentlich? Worüber will ich reden mit jemandem? Und dann bin ich bei dir hängen geblieben und dachte, okay, du bist es. Du hattest da stehen, Hochsensibilität und Auftretenskompetenz. Und mich hat gleich eine starke Ausstrahlung eben angezogen, weil ich meine Sensibilität häufig für mich selbst als Schwäche gesehen habe. Und ich glaube, es geht vielen sehr sensiblen Menschen so, dass sie denken, oh, weil das ja oft auch mit einem gewissen Leidensdruck ein bisschen verbunden ist.
Ne? Ja, also die meisten sehen das so als Fluch. Also als ich gestartet bin mit dem Thema, habe ich so kleine TikTok-Videos gemacht Und was mich sehr überrascht hat, war, dass da wirklich auch Kommentare kamen wie, hey, ich will das nicht mehr haben oder mir geht so schlecht, ich habe Depressionen oder wenn ich meine Kinder nicht hätte, würde ich gar nicht mehr leben. Also richtig krass in diese Richtung. Und da ist mir auch so bewusst geworden, das ist ein Thema, was viele auch negativ beschäftigt. Und so diese Kurve zu kriegen und zu sagen, hey, da steckt auch ganz viel Potenzial drin, ganz viel Chancen und Menschen wie wir werden gebraucht, gerade in dieser verrückten, lauten Welt, gerade wo eigentlich viel mehr Empathie vorherrschen sollte, sollte diese hochsensible Persönlichkeit einfach als was Positives gesehen werden. Wie siehst du das? Was hast du da für einen Blick auf die Welt? Gerade auch wenn du bei MentorMe arbeitest, hast du da einen Einblick da rein, was für Menschen da andere Menschen suchen?
Ich glaube, also welche Erfahrung ich in letzter Zeit gehäuft gemacht habe, das war ganz synchronistisch, also ist, dass sich viele Frauen an mich gewendet haben, also ich telefoniere ja auch oft mit Mentees, die, wo ich gemerkt habe, die brauchen eigentlich eine Erlaubnis, sie selbst zu sein, so wie sie sind. Und ich glaube, krass. Geht es beim Thema Hochsensibilität auch ganz viel darum, sich die Erlaubnis zu geben, wenn man jetzt nicht so funktioniert wie das, was als die Norm erscheint, wo man sich dann ja auch wieder fragen kann, was ist eigentlich diese Norm und wo kommt die eigentlich her? Wer hat die sich bitte ausgedacht?
Und es sind ja auch ganz viele alte Strukturen noch, die so aus Kriegszeiten kommen. Wir müssen funktionieren, wir müssen in das System passen. Und gerade bei Kindern im Kindergarten, in Schulen ist es ja absolut der Fokus, dieses Funktionieren, dieses Dasein, Dinge machen müssen, diese Kontrolluntersuchungen, die Kinder durchlaufen. Also abgefahren. Ja, aber erzähl weiter.
Ja, nee, das ist hochspannend und sehr interessant. Also ich glaube auch, also dieses Sensible, dass das jetzt viele Menschen mehr entdecken, kommt natürlich auch aus unterschiedlichsten Gründen, aber dass sich jetzt endlich mal zu erlauben, auch sensibel zu sein. Ich komme auch aus einer Familie. Mein Vater ist 1940 geboren gewesen und der konnte sich halt auch nicht eingestehen. Also der musste immer funktionieren. Meine Mutter genauso. Also die konnten sich das auch gar nicht erlauben, auf sich zu achten, auf Deutsch gesagt. Ja. Und ich bin aber auch ganz stark mit diesem Bild noch aufgewachsen. Oh, ich muss mich zusammenreißen, ich muss funktionieren. Und diese Sensibilität, das habe ich mir dann auch ein bisschen abtrainiert immer.
Ne? Abtrainiert? Oh. Ist es dieses maskieren, also einfach vorzugeben, jemand anders zu sein? Oder hast du wirklich versucht, das nicht mehr zu fühlen, also noch einen Schritt weiter? Und wenn ja, wie hast du das gemacht?
Beides. Also ich habe das wirklich als Schwäche für mich interpretiert. Und um nochmal darauf zurückzukommen, deswegen habe ich dich auch als Mentorin ausgewählt, weil ich dachte, du hattest so eine ganz starke Ausstrahlung. Und man sagt ja immer, wenn sich jemand selbst erlaubt, so zu sein, wie er sie ist, dann gibt er oder sie halt auch der anderen Person die Erlaubnis, sie selbst zu sein. Und ich glaube, ich brauchte einfach so ein positives Vorbild, dass ich damit auch stark sein kann. Und ich habe das... ich habe das auch immer als Fluch angesehen, als dass ich dann sehr empfänglich für Dinge bin und ich habe mich damit als sehr schwach erlebt, viel zu spüren und ich bin ja auch schon sehr früh in eine Depression gerutscht, so mit 14 und habe dann auch immer, ich war so 20 Jahre lang auf allen möglichen Antidepressiva und das ist ja auch...
20 Jahre lang.
Ja. Und das ist ja auch schon, Antidepressiva stumpfen dich ja einfach auch ab. Also es ist ja so. Dann fühlst du nicht mehr so viel, ne?
Empfandest du das als Erleichterung oder war das eher was, wo du gesagt hast, so, das gehört irgendwie nicht zu mir, ich komme damit nicht klar?
Es kam aufs Antidepressivum an. Manchmal war das erstmal eine Erleichterung, aber es hat mich auch selbst von mir selbst entfremdet, weil du dann ja auch nicht mehr richtig spürst, was stört dich. Und manchmal brauchst du auch einen gewissen Leidensdruck im Leben, um was zu verändern, was nicht mehr zu dir passt. Und manche, also ist ein sehr schwieriges Thema. Also ich glaube, manchmal hat es mich so wirklich, vielleicht wäre ich nicht mehr hier, hätte ich zwischenzeitlich keine genommen, das muss ich halt auch sagen. Aber ich habe sie halt langfristig auch nicht vertragen. Ich hatte dann, ich musste sie dann auch irgendwann absetzen. Und mein damaliger Partner hat auch immer zu mir gesagt, also dass er fand, dass sie schon auch mein Wesen verändert haben. Und er war dann auch immer derjenige, der mich dazu ermutigt hat. Also er kannte mich eine Zeit lang ohne Antidepressiva und dann mit und hat immer gesagt, so nach dem Motto, du bist viel mehr du, wenn du die Tabletten nicht nimmst. Mir ging es dann zwar auch erstmal schlechter, ist klar. Und dann es dauert auch einfach sehr, sehr lange Zeit, dann wieder davon runterzukommen. Und ich glaube, ja, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, weil sie können halt manchmal wirklich lebenserhaltend sein, das muss man halt einfach so klar sagen. Aber alles hat halt seine Vor- und Nachteile und für mich hat es einfach irgendwann nicht mehr funktioniert, weder körperlich noch langfristig seelisch. Und als ich den wieder abgesetzt habe, dann war das so, boah. Also ich habe überhaupt keinen Filter mehr gehabt, ne?
Krass, okay. Und kannst du vielleicht mal an einem Beispiel das deutlich machen, was sich da so verändert angefühlt hat? Also mit Antidepressiva und dann vielleicht ohne? Ist dir irgendwas mit den Antidepressiva verloren gegangen, wo du dann gemerkt hast, als du sie abgesetzt hattest, so wow, das ist ja jetzt wieder da und ganz intensiv?
Ja, also ich konnte auch tiefere Freude empfinden. Also klar, die Ausschläge waren in beide Richtungen extreme. Und ich war sensibler für mich selbst und meine Bedürfnisse auch. Also ich konnte mich das erstmal wieder richtig spüren und das hat erstmal wehgetan und vieles, was ich jahrelang unterdrückt hatte. Also ich hatte auch sehr, sehr viel geweint. Also es war ganz schlimm und das ist natürlich auch nicht gesund. Und ich war dann auch lange in der psychosomatischen Klinik. Genau, aber in erster Linie hat sich auch meine Sensibilität für mich wieder erhöht, aber eben auch fürs Außen, für Geräusche, für Sinneswahrnehmungen, die ich wieder tiefer empfunden habe. Und das war, glaube ich, bei mir auch schon immer so. Aber dadurch, ja, damals gab es das Thema ja auch noch gar nicht. Also so in den 90er Jahren. Also wir sind ja derselbe Jahrgang, glaube ich, ne? Jahrgang 81, verdammt guter Jahrgang.
Ja, muss man da was sagen. Warte mal, hier gibt es so lustige Töne. Warte mal, da machen wir uns jetzt mal einen Applaus, oder?
Ja.
Jahrgang 81. Genau. Okay, wir schweifen ab.
Das muss auch mal sein. Bei so einem ernsten Thema, ne, muss auch mal ein bisschen Gaudi rein. damals war das ja noch gar kein Thema und ich dachte einfach, mit mir ist was verkehrt.
Ne? Das kann ich sehr gut nachempfinden. Das ging mir ganz genauso. Und das ist auch das, was ich von Menschen, mit denen ich mich unterhalte, immer wieder höre. Dieses Gefühl, anders zu sein, nicht reinzupassen, immer sich auch anders verhalten zu müssen, weil es so gefordert wird von der Umwelt. Und eigentlich ist es ja genau das, was wir den Kindern schon vermitteln sollten, dass sie okay sind, so wie sie sind und eben einen Weg finden, mit dem, wie sie sind, in der Gesellschaft klarzukommen und stark zu sein. Ne? Und das gab es bei uns damals noch nicht so. Also ich habe schon das Gefühl, dass meine Familie versucht hat, mich stark zu machen für diese Welt. Also das unbedingt. Aber, ganz bewusst aber, diese sensible Seite, hatte ich das Gefühl, war immer so ein bisschen störend.
Ja.
So, also, dass mal jemand gesagt hat, das ist toll, dass du so bist oder das hat Vorteile, kann ich mich nicht erinnern. Es fing erst an, als ich vor 10 Jahren diesen Artikel gelesen habe über Hochsensibilität und gedacht habe, so, die schreiben über mich, da versteht mich jemand und da gibt es noch andere, weil das heißt ja, jede vierte oder fünfte Person hat diese Persönlichkeitseigenschaft. Also das war so ein richtiger Weltenöffner für mich. So, wann hattest du denn das Gefühl, das erste Mal wirklich so sein zu dürfen, wie du bist?
Vom Thema Hochsensibilität habe ich das erste Mal gehört, das war 2016, das weiß ich noch, weil meine ganz, ganz liebe Freundin Sarah, shout out to Sarah, die kam, hallo Sarah, die kam zu mir und hat hatte von Hochsensibilität gehört und hat gemeint, Carmen, das bist du. Das passt auf dich zu. Das fand ich total cool. Dann habe ich mir das durchgelesen und dachte, oh mein Gott, that's me.
Ja, krass, und ich, oder?
Ja, das ist so, oh, jetzt weiß ich, was mit mir los ist, so ein bisschen. Klar, ist das nicht das einzige Thema, aber das ist ein ganz, ganz großer Baustein. Und es gibt einem dann, wenn man versteht, was mit einem selbst los ist, dann kann man es besser einschätzen und besser danach agieren und nicht denken, oh, mit mir ist jetzt irgendwas komplett verkehrt. Sondern, oh, es gibt Worte dafür. Ich kann es verstehen.
Es ist auch okay. Es ist auch absolut okay, dass es Menschen gibt, die so sind. Ne?
Und es ist total wichtig. Ich meine, im Tierreich ist es ja auch so, dass die sensibelsten Tiere zuerst reagieren auf negative Umweltfaktoren.
Die sichern das Überleben.
Exakt.
Ja, die und sind das die machen ersten... wir immer auch irgendwie.
Ja.
Also, ich meine, es wird heutzutage eigentlich nicht mehr so gebraucht für uns Menschen, aber wir funktionieren halt immer noch so, ne? So Reiz hier, Reiz da, Gefahr, Gefahr, da müsste ich was abchecken und so. Und es ist unglaublich anstrengend und einfach zu wissen, dass wir so sind und dann auch eben lernen zu können, unsere Filter ein bisschen stärker zu machen oder einfach in Situationen dann auch auszusteigen und zu sagen, hey, mir wird es jetzt hier zu viel, ich darf jetzt nach Hause gehen und gut für mich sorgen. So auf Netzwerkveranstaltungen zum Beispiel, ne? Wenn ich dann um 10 sage, ich gehe jetzt nach Hause und früher bin ich bis 12 eins geblieben und war dann 3 Tage danach zu nichts zu gebrauchen. So,
ja.
Das kannst du bestimmt auch mehr als genug, oder?
Same. Auch dieser soziale Overkill. Und am meisten hat mich dann immer irritiert, so, ich war doch jetzt eigentlich mit netten Menschen zusammen.
Ja,
wieso
genau.
Muss ich mich jetzt
hat doch Spaß
trotzdem,
gemacht.
Ja, wieso muss ich mich jetzt trotzdem zurückziehen? Oder wieso muss ich jetzt hier die Jalousie runterlassen und Noise-Canceling, Kopfhörer drauf machen und irgendein Klangbad, um mich zu regenerieren? Das ist doch nicht normal. Aber dann... wenn man versteht, okay, das ist einfach mein Rhythmus.
Ja.
Ja. Und ich bin einfach so, dann kann man halt viel besser danach handeln und viel, viel besser auf sich achten und gerät dann vielleicht auch nicht gleich immer in so eine tiefe Erschöpfung, weil man schon weiß, okay, wenn ich am Samstag ein Konzert habe, ich brauche dann 3 Tage, um wieder, wie du sagst, normal, was heißt normal? Das ist mir bei diesem komischen Begriff normal, ganz schlimmer Begriff, ne? Sondern ich weiß dann, okay, in den nächsten 3 Tagen muss ich mir jetzt keine großen sozialen Kontakte einplanen, weil ich erstmal wieder für mich sein muss, um mich wieder auf mich selbst zu eichen, sozusagen, ja. Und es ist okay.
Ja, genau.
Und dann ist auch nicht jedes Mal so ein Kampf, wieso funktionierst du jetzt nicht? Du könntest, ne, heute ist doch ein schöner Tag, da hättest du doch jetzt auch noch mal was machen können und so.
Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, dass wir hochsensiblen Menschen schon auch die Fähigkeit haben, uns lange Zeit zusammenzureißen, weil wir eben gelernt haben, ich sage es mit Absicht, zusammenzureißen, weil was anderes ist es meistens nicht, ne? Weil wir eben schon gelernt haben, dass wir das müssen in der Gesellschaft.
Ja.
Und ich glaube, dass wir da unglaublich gut darin sind, das auch mal eine Zeit lang wirklich auszuhalten, diesen hohen Stress. Und einfach uns dann auch bewusst zu machen, okay, ich muss jetzt auch ein Ende dieses Stresses einplanen, um mich wieder regenerieren zu können. Ich glaube, das ist schon eine ganz große Erkenntnis für mich gewesen. Ich habe das intuitiv auch oft so gemacht, aber als Jugendliche zum Beispiel habe ich es nicht gemacht. Und jetzt auch als Mama, ich bin über 5 Jahren ja Mama geworden, ist das auch nochmal was ganz anderes, mit einem Kind so diese Erholungsphasen einzuplanen, ist unglaublich schwer, nochmal eine ganz neue Herausforderung zu gucken, okay, jetzt habe ich eine stressige Phase, die überstehe ich auch, ich weiß mittlerweile, wie ich gut für mich sorgen kann, um das auch zu überstehen. Und dann aber wirklich auch zu sagen, okay, und jetzt darf ich mal abschalten. Wie ist das bei dir? Kannst du abschalten? Oder wie war das auch mit dem Antidepressiva? War das vielleicht dann leichter, dieses Abschalten? Oder brauchtest du das gar nicht mehr so? Oder wie war das?
Also ich kann, also jetzt sag mal so, es ist ganz komisch, wenn ich sehr stark überreizt bin, kann ich schwer abschalten. Also muss ich ganz, ganz viel für mich tun. Dann brauche ich ganz, ganz viel Stille, ganz viel Natur,
Ist es auch so, dass dein Körper dann einfach weitermacht? Also bei mir ist es so, ja. Mein Geist kann abschalten,
ja.
Aber mein Körper nicht. So hoher Herzschlag und nicht schlafen können und Unruhe. Und das dauert dann 1-2 Tage, bis es dann irgendwie
sich
wieder normalisiert. So. Ist das bei dir auch so?
Ja, mein Nervensystem schlägt total aus. Und da kommt man kognitiv halt auch nicht ran.
Nee.
Da muss man, also ich mache ja auch Yin-Yoga und restauratives Yoga. Ich bin ja auch Yoga-Lehrerin. Und dadurch habe ich gelernt, mein Nervensystem besser zu regulieren. Aber wenn eine gewisse Reizschwelle einfach zu hoch ist, dann reicht das auch nicht mehr. Und ich brauche dann ganz viel davon und ganz viel Natur und ganz viel Auszeit. Also, um einfach das Nervensystem wieder zu regulieren, ne? Also,
hättest du vielleicht für die Menschen, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich kenne das, gerade als Yoga-Lehrerin, hast du vielleicht einen Geheimtipp, der relativ schnell funktioniert, um wieder runterzufahren? Also es gibt ja so verschiedene TikTok-Trends oder was weiß ich, oder Experten, die immer irgendwas empfehlen. Was ist denn das, was dir persönlich am besten hilft?
Barfuß in den Garten gehen und atmen, langsamer atmen. Also das sind ja auch so Dinge, ne, die verbreiten sich gerade Gott sei Dank auch sehr gut. Es ist das ganz langsame Atmen mit den Atempausen, diese 8-4-7 Atmung, also 8 Züge einatmen, 4 Sekunden halten, ja, also bis 4 zählen. Bis 4 zählen und den Atem anhalten und dann langsam wieder ausatmen. Das hilft bei mir sehr gut. Im Yoga gibt es halt im Prinzip auch wirklich, das ist ein Teil des Yoga, Außenreize auszuschalten. Mhm. Also ich schaue dann nicht aufs Handy, ich schaue kein Netflix, ich mache das Zimmer dunkler, ich lege mich eine Stunde hin und bei mir helfen zum Beispiel Klangbäder total gut.
Was ist das genau?
Also meistens ist es so mit Klangschalen. Gibt es ganz tollen Kanal auf YouTube, der heißt Healing Vibrations. Klingt jetzt sehr esoterisch, aber mir hilft es extrem. Und dann höre ich eben halt sehr tiefe Frequenzen.
Cool.
Mit so Gongs auch, ja. Also ich höre sehr, sehr tiefe Frequenzen und das hilft mir extrem. Es gibt auch sogar erste Studien in England mit Klangheilung bei Depressionen und das soll wohl auch wirklich einen positiven Einfluss haben. Also diese Frequenzheilung. Und auch zum Beispiel meine Frauenärztin, damals sagte sie noch, was will sie von mir? Also ich habe Endometriose und sie sagt immer, Frau Köhler, nein, ich gebe Ihnen so quasi keine Tabletten, das bringt auch alles nichts. Das ist ja auch noch so ganz am Anfang der Forschung, diese Endometriose-Forschung. Sie hat dann immer gesagt, man, nehmen Sie Klangbäder. Und ich dachte, was willst du von mir? Und dann hatte ich aber...
Weißt du, woran mich das erinnert? Es gibt so eine Therme, wo man unter Wasser die Musik hören kann.
Ja.
Da habe ich immer gedacht, ein Klangbad so. Aber es ist ohne Wasser.
Es ist ohne Wasser. Du kannst es auch allein zu Hause machen. Ich habe auch selbst eine tibetanische Klangschale und es beruhigt mich auch. Und man weiß das ja auch zum Beispiel du bist ja Stimmtrainerin, ne? Du bist ja Expertin dafür. Und du merkst ja auch bestimmte Sprecher, wie die einen runterbringen. Oder wir reden ja auch mit Babys auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und mir hilft das total. Also so ein Klangbad an und entweder hinlegen oder ich mache dabei Yin oder restauratives Yoga. Das ist halt ganz, ganz langsames Yoga, wo es auch nicht auf die Perfektion der Pose ankommt, sondern wirklich auf das, ich lege mich in eine Haltung und lass meinen Körper und meinen Geist los. Und das beruhigt mich extremst. Aber es sind alles keine Quick-Fixes. Also es sind alles keine schnellen Sachen.
Da muss man sich drauf einlassen, ne? Also was mir manchmal hilft, ist, ich habe irgendwann angefangen, mir so eine Seifenblase um mich rum vorzustellen, durch die ich alles sehen kann, wo ich aber trotzdem irgendwie so einen Schutz habe. Also ich kann den Klang so ein bisschen ausblenden, er kommt dann nur noch ganz dumpf und ich kann auch zur Not die Augen zumachen und mir vorstellen, die Seifenblase ist um mich rum, dann sind die visuellen Reize auch noch ausgeschaltet. Was ist denn gefühlt dein stärkster Sinneskanal?
Gehör.
Als sensible Person. Hören bei mir auch, ja.
Hören und riechen. Krass.
Ach, riechen auch.
Ja, ganz, ganz, ganz krass. Ich war im Corona-Winter bei meiner Psychologin und sie hatte so eine Kerze, so eine Duftkerze angezündet. Und sie ist in einer riesen Praxis untergebracht, also mit auch anderen Ärzten. Und ich kam, also die Praxis ist wirklich riesig, und ich kam vorne mit Maske zur Tür rein und habe schon hinten, habe schon gerochen, dass sie am anderen Ende der Praxis eine Duftkerze mit Orange und Eukalyptus hatte. Und sie so, Frau Köhler, was, das hat ja noch niemand hier gerochen. Und ich riech's auch immer erst, wenn ich sitze.
Ja, stimmt.
So Dinge einfach. Und was du sagst mit dieser Blase, ja, das mache ich manchmal auch. Manchmal stelle ich mir sogar einen Panzer vor oder Spiegel oder, also so mentale Techniken, dass ich nicht das Gefühl habe, alles fließt auf mich ein. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Also manchmal konnte ich auch, manchmal hat es auch traumatische oder Kindheitserlebnisse auch als Grundlage, aber dass man so manchmal nicht weiß, wo beginnt die andere Person. Also was ist jetzt meine Stimmung und was ist die Stimmung der anderen Person?
Oh ja, das kenne ich auch so gut. Wenn
jemand frustriert ist
oder traurig oder irgendwas, dann diese Grenze für mich zu erschaffen. Und ist so ein guter Spruch, den ich mal irgendwo gelesen habe. Der Schmerz eines anderen ist nicht dein Schmerz.
Ja.
Und das habe ich habe ja auch eine Tanztherapie-Ausbildung. Also ich habe nicht den Heilpraktikerschein am Ende gemacht. Das heißt, ich darf mich nur nennen Leiterin für therapeutischen Tanz. Bin offiziell keine Tanztherapeutin. Aber das war auch so ganz interessant. Wir haben auch viel Selbsterfahrung gemacht. Und dann einfach so diesen Unterschied erstmal selber auch zu spüren zwischen, ich leide mit jemandem mit, also mir geht es wirklich auch körperlich schlecht und alles.
Ja.
Und dann zu lernen, dieses Leid in Mitgefühl umzuwandeln. Und unsere Trainerin hat das richtig toll immer gemacht. Wir saßen dann oft nach einer Übung in einer Gesprächsrunde und die ein oder andere Frau hatte auch echt starke Schicksale so mit in die Runde gebracht, ne, was dann eben manchmal auch rausbrach und so. Und manche fingen dann an mit Weinen, so herzzerreißend und so. Und ich habe mich am Anfang immer so unwohl gefühlt und dachte, oh Mann, ey, oh, mir ist Kloß im Hals, mir war selber ganz schlecht. Und unsere Leiterin saß einfach immer nur da, hat die Person angelächelt, bisschen mit dem Kopf genickt, so gezeigt, ich bin da, ich sehe dich, ich spüre dich. Und dann irgendwann hat sie gefragt, darf ich dich in den Arm nehmen? Und dann hat die andere Person meistens gesagt, ja, bitte. Und dann ist sie hin mit einem Lächeln, hat sie den Arm genommen und einfach ein bisschen gestreichelt. Und das war so toll zu erleben. Und da habe ich gedacht, das ist ja eine tolle Art, mit sowas umzugehen. Ich muss mich gar nicht schlecht fühlen, ich muss nicht mitleiden, weil in dem Moment kann ich der anderen Person ja auch gar nicht weiterhelfen, kann ich ja nicht da sein. Ne?
Null.
Und das war so beeindruckend für mich, da habe ich gedacht, das will ich auch.
Ja.
Und heute kann ich das auch, also ich habe das in dieser Tanztherapie-Ausbildung gelernt.
Das ist toll und das ist auch wirklich nicht trivial.
Mhm.
Ne? Und genau, man kann zwar den Schmerz an der anderen Person wahrnehmen, aber sich auch dann nicht dafür verantwortlich fühlen.
Mhm.
Das ist nicht so einfach, ne? Und dass auch wenn jemand weint, dass man nicht gleich hingehen muss und Tempos reichen und so, um Gottes Willen, so, sondern die Person weinen lassen.
Zu weinen.
Bei
Kindern ist das ja ganz krass. Hör auf zu weinen, ist doch alles gut und so. Und lass sie doch weinen, ist doch okay.
Exakt. Es ist nichts Schlimmes. Es ist natürlich, es soll fließen und dann aber nicht mit reingehen, sondern da sein und bei sich selbst bleiben. Ich glaube, das ist ein ganz großes Übungsfeld auch. Und nicht jede Anspannung, die im Raum ist, muss ich mir auch dann immer bewusst sagen, okay, das ist jetzt nicht deins, das ist nicht deine Anspannung. Belass die bei der anderen Person und die darf da auch sein. Aber es ist jetzt nicht deins, so, ne?
Ja. Das ist, glaube ich, mit eins der wichtigsten Dinge für hochsensible Menschen, diese Abgrenzung einfach zu lernen. Weil das unglaublich viel Energie zieht, wenn man, also wenn du dir nicht bewusst bist, dass du hochsensibel bist und dann in dieser Welt lebst und alles aufsaugst an Sinnesreizen und Gefühlen und Emotionen, die um dich herum sind, dann das kannst du nicht aushalten auf Dauer. So. Hast du eigentlich, was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass hochsensible Menschen eher in eine Depression rutschen können als Menschen, die normalsensibel sind? Was ist deine persönliche Meinung dazu?
Ich glaube, wenn die Person, wie wir es vorhin auch schon hatten, nicht weiß, was mit ihr los ist, glaube ich schon, weil...
Keine Techniken hat, um sich abzugrenzen.
Ja, das glaube ich schon. Weil da ganz viel dieses Gefühl ist, oh Gott, was ist mit mir los? Und die Person dann auch vielleicht nicht so für sich sorgen kann in dem Moment. Und und auch dann vielleicht ganz viel dieses Gefühl ist, oh, mit mir passt irgendwas nicht. Und allein das macht ja schon ein bisschen so, ja, nicht depressiv, das nicht, aber so nach dem Motto, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und also ich merke das auch, dass ich selbst in eine depressive Phase rutsche, wenn ich überfordert bin. Und,
ja, das kenne ich auch.
Genau. Und
die
wenn du
ist auf jeden Fall da.
Genau. Ja. Und wenn ich zu viele Sinnesreize zu lange Zeit am Stück hatte und dann merke ich auch, das war nicht der einzige, ich würde sagen, bei mir war es jetzt nicht der Hauptgrund für meine Depression, aber schon was mich nicht hat herauskommen lassen, sagen wir es mal so. Und ich merke das auch, also ich kann nicht für alle Menschen sprechen, aber was ich halt auch beobachtet habe, ich war ja jetzt viel in Kliniken und dann auch lange noch im Reha-System und da waren schon sehr, sehr viele sensible Menschen. Also das kann ich sagen. Also was ist die Henne und was ist das Ei? Das kann ich nicht sagen. Na, aber dass das oft miteinander einherging, auf alle Fälle.
Mehr Frauen oder mehr Männer? Was hast du erlebt? Oder gibt es da überhaupt eine Tendenz?
Das frage ich mich auch gerade, weil zum Beispiel in der beruflichen Rehabilitation waren sehr viel mehr Männer. Und ich glaube, es ist auch gerade mit unserem Männlichkeitsbild sehr schwer für Männer, dann ihre sensible Seite zu akzeptieren. Also ich habe da, also ich glaube, Männer unterdrücken das dann ja noch mehr.
Ja, die sind ja auch ganz anders aufgewachsen.
Exakt.
Ne? Ja. Dürfen nicht weinen, kennen keinen Schmerz, sie müssen die Familie annähern, die müssen dies, das. Also ich glaube, der Druck ist da auch unglaublich groß, ja. Und dieses Männerbild, es gibt ja auch viele, die sich dieses starke Männerbild wünschen. Ich, das würde jetzt zu weit führen, aber die Frage ist dann auch, wo kommt es aus der Evolutionsgeschichte, was ist da biologisch, was nicht und so weiter. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich als Jugendliche mir auch immer den starken Powermann gewünscht habe, die Schulter zum Anlehnen, jemand, der für mich sorgt. Und die ganzen liebenswerten, sanften Männer habe ich immer so ein bisschen von mir ferngehalten, weil ich dachte, oh, der ist mir zu weich, der ist mir zu lieb. Und ich dachte immer so, ich brauche so einen harten Kämpfermann. Und die Frage, die ich mir dann im Nachhinein immer wieder stelle, ist das ein Bild, was von außen auf mich übertragen wurde oder kam das aus mir heraus, so dieser Wunsch? Und das würde aber jetzt zu weit führen, das zu analysieren. Und
alles. Ja, da können wir nochmal einen extra Talk zu machen, Christine.
Genau, das kam mir gerade so in den Sinn. Das ist schon, dieses Männerbild ist schon, also die haben es nicht leicht. Und von Elaine Aron, die ja praktisch die... Gründerin der Hochsensibilitätsforschung ist, die hat ja jetzt, glaube ich, den hochsensiblen Mann als Thema in einem Film oder so.
Ah, echt?
Die beschäftigt sich da auch mit diesem Thema, ja.
Ja, ja. Also wirklich, also wie gesagt, in der beruflichen Rehabilitation, da waren wir eine Zeit lang 4 Frauen und 11 Männer. Das war meistens so der Spiegel, weil eben auch Männer sich viel später Hilfe suchen.
Ja.
Viel länger noch durchziehen oft und es sind ja auch viel mehr Männer, die Suizide begehen auch, ne? Ich glaube, das macht es dann eben nicht einfacher, wenn beides aufeinander trifft. Und der letzte Mann, in den ich verliebt war, das war oder auch mein langjähriger Partner eigentlich, mit dem ich lange zusammen war, der war auch sehr sensibel, aber auch stark. So. Also es muss sich ja nicht ausschließen.
Wer definiert denn, was stark ist und schwach? Eben. Ne? Bei Männern sagt man, die dürfen keine Schwäche zeigen. Und Hochsensibilität wird auch immer so mit Schwäche verknüpft. Aber was denn, wenn wir das Bild einfach umdrehen und sagen, das ist eine Stärke?
Ja.
Gibt es bei dir, dass, also du lebst ja jetzt auch schon viele Jahre damit, auch bewusst, dass du eben so bist, wie du bist. Hast du denn bereits geschafft, so diese, was du anfangs als Schwäche wahrgenommen hast, das in eine Stärke umzuwandeln? Gibt es da bestimmte Eigenschaften oder Bereiche, wo du sagst, da hat sich's wirklich ganz bewusst für mich verändert?
Ich glaube, ich muss sagen, da arbeite ich noch dran. Und ich glaube, deshalb habe ich mir auch dich als Mentorin gesucht, Christine. Bei anderen sehe ich das als extreme Stärke und bei mir selbst ist es noch in Arbeit. Mhm. Aber was für mich ganz toll war, ich habe sehr viel Akzeptanz damit erfahren, und zwar durch mein Team.
Ja.
Und zwar wir sind nach Portugal geflogen auf eine Workation. Und da habe ich gemerkt, für mich war das vorher ein Riesenthema. Ich hatte total Angst, dass ich damit negativ auffall oder dass ich dann auch starke Rückzugsphase habe oder dass ich kann nicht.
Ja, oh Gott, Stress.
Ja, ja, erstens das Thema Reisen.
Muss ich einpacken, es ist warm, da sind andere Leute. Auf wen muss ich Rücksicht nehmen? Furchtbar.
Exakt. Und dann ich hatte vorher richtig die Krise auch so ein bisschen. Erstens war ich bin früher sehr gern gereist, ich war ja lange Zeit auch Übersetzerin und im Ausland und bla 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 bla. Cool. Es war voll mein Ding, aber irgendwie ging das eine Zeit lang dann nicht mehr, ne? Also nach Absetzen an der Depressiva ging es eigentlich nicht mehr an, als ich dann meine schlimme depressive Phase hatte. Und dann dachte ich, okay, erstmal das Reisen, dann mit so vielen Menschen in einem Haus. Und ich hatte wirklich Angst davor. Und ich hatte halt auch Angst davor, dass ich mit meiner Art dann negativ auffalle. Und dann habe ich gemerkt, für meine Kolleginnen war das gar kein Thema. Also ich durfte auch ein Einzelzimmer haben und so.
Toll.
Ich habe da so viel Schutz und Akzeptanz auch erfahren. Das war für mich sehr heilsam, muss ich sagen. Mhm. Und den einen Abend konnte ich dann auch nicht mitgehen, als alle nochmal weggegangen sind. Dann habe ich auch gesagt, das hat keiner persönlich genommen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Dass dann viele denken, die will jetzt nicht oder die ist gegen die Gruppe. Nee, das hatte nur was mit mir zu tun. Und dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich die nächsten 2 Tage hier noch gut verbringen will, dann brauche ich heute Abend einfach mal Ruhe. Und bin da einfach auch bestärkt worden und niemand hat das dann so groß gemacht wie ich selber. Für die anderen war das gar nicht so Thema, sondern es war einfach so, ja, okay, ist so, gar kein Thema. Weißt du, wie? Und das war für mich auch mal eine heilsame Erfahrung, weil ich dachte, okay, ich bin immer komisch, ich muss mich anders verhalten und da war das halt einfach nicht so ein Ding. Sondern,
vielleicht waren das ja auch alles Menschen, die sich ähnlich gefühlt haben wie du, nur auf eine andere Art und Weise. Wir alle sind ja unterschiedlich.
Ja.
Und, ich glaube, diese Akzeptanz, dass eben jeder auch so seinen Raum und seinen Weg haben darf, ist, glaube ich, die Basis so für ein entspanntes Miteinander. Ne?
Absolut.
Und auch Bedürfnisse nicht übergehen. Also dann auch zu sagen, hey, ich möchte halt gerne ein Einzelzimmer. Und ich glaube, dass das sich viele hochsensible Menschen einfach nicht trauen, für ihre Bedürfnisse einzustehen und zu sagen, ich will halt das Einzelzimmer oder ich brauche das für mich oder ich gehe halt dann abends nicht mit essen, weil ich nicht weiß, ob ich das Essen vertrage und mich am nächsten Tag aber gut fühlen möchte und so. Dieses sich trauen ist, glaube ich, ganz wichtig und ich finde es toll, dass du das gemacht hast und diese Reise angetreten bist. So.
Ja, ich war auch sehr stolz und es war auch eine sehr gute, heilsame Erfahrung für mich. Erstens auch zu merken, dass es wieder geht und dass ich mit der richtigen Gruppe auch im großen Kontext funktionieren kann. Und das war auch bei meinen Yoga-Retreats oder bei meiner Yoga-LehrerInnen-Ausbildung auch so, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn es die richtige Gruppe ist, also genauso, wir haben viel darüber geredet, wir werden sehr viel von außen, da kommt viel auf uns zu. Aber nee, wir nehmen dann auch intensiv wahr, wenn die Gruppe heilsam ist oder wenn es eine gute Energie ist. Ja? Das nehmen wir dann halt auch intensiv wahr und das ist dann natürlich auch ein Geschenk, dass wir dann davon auch wieder sehr genährt werden, aber Umgekehrt merke ich, wenn da ein Mensch ist und die Energy passt irgendwie nicht. Und dann, manchmal kann der Mensch gar nichts dafür oder die Person, die Person ist, oberflächlich nett. Und trotzdem denke ich so, wieso werde ich jetzt ganz müde? Oh, was ist jetzt los? Oder irgendwas, ich merke dann einfach, dass da irgendwas los ist oder irgendwas nicht matcht.
Man kann es manchmal. Bist du dann höflich und bleibst trotzdem oder traust du dich dann auch zu sagen, hey, also mit uns, ich gehe jetzt mal woanders hin? Das ist mir immer noch total schwer, weißt du, dann zu sagen, ich bin ja so höflich.
Ja, same.
Aufgewachsen und dann einfach zu sagen, hey, du, das Gespräch. Und ich kenne jemand, die liebe Anne Sill hat das mir nämlich mal erzählt. Trainerin für Introvertierte, war früher eine Polizistin, total spannend. Und sie hat gesagt, sie sagt dann einfach, wenn ihr das zu viel wird und sie das Gespräch beenden will. Und ich dachte so, eigentlich ganz clever, könnte ich mich auch mal trauen. Es ist so verrückt, wir trauen uns, glaube ich, so viele Sachen nicht, weil wir früher so oft angeeckt sind, schon alleine mit unserem Sein. Und das dürfen wir wieder mehr lernen, glaube ich.
Ja, also bei Menschen, die ich kenne und ich komme in so eine Überlastung, das sage ich es offen, das ist kein Problem. Bei anderen ziehe ich mich dann schnell zurück, aber so ganz ehrlich bin ich da, glaube ich, auch nicht, muss ich offen sagen, weil man will ja die andere Person nicht verletzen und meist macht die andere Person ja auch nichts falsch. Es liegt dann ja auch irgendwo an mir, weißt du wie? Und ich merke dann einfach, okay, das funkt jetzt hier nicht und das ist ja auch völlig okay und völlig normal im Leben. Also, aber ich ziehe mich dann schon zurück irgendwann. Mhm. Oder werde ganz stumm oder so. Weißt du wie?
Und dann denkst du, der andere, dein Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin merkt dann, dass es irgendwie nicht passt. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die anderen Personen stundenlang weiterreden können, die merken das oft nicht.
Exakt. Die denken dann, sie müssen in diese Lücke und in diese Stille, die du bewusst herstellst, reingehen und die zwanghaft füllen. Die spüren dann nicht, also manche Menschen haben ja auch echt überhaupt kein Gespür dafür, ne? Also... Mhm. Die überrollen mich dann so.
80% der Menschen haben das nicht so wie wir.
Krass, ne? Und ich bin dann aber auch immer so enttäuscht, Christine.
Ja, ich dachte ja auch immer, die Leute sind so wie ich. Also ist ja ganz normal, dass man zu sich erstmal von sich ausgeht, ne? Und dann so festzustellen, nee, ich bin irgendwie doch anders. So. Ne? Und es ist auch okay. Und trotzdem andere dann immer wieder sagen, hey, es gibt Menschen, die haben echte Probleme. Und ich denke mir, das sind unsere echten Probleme. Das ist unser Alltag. Das ist unser Leben. Und es hilft so unglaublich, darüber zu sprechen. Ich habe in den letzten 3 Jahren, bin ich Menschen begegnet, die auch sehr sensibel sind. Meistens aus der Künstlerbranche. Und das Interessante, ich stehe ja seit meinem 6. Lebensjahr eigentlich auf der Bühne und in der Öffentlichkeit. Ich war im Chor, ich war im Tanzkreis, ich habe Auftritte gehabt, ich habe eine Gesangsausbildung, ich habe eine Sprecherausbildung. Also ich stand immer irgendwie auf der Bühne in der Öffentlichkeit und deswegen habe ich das gelernt, mir das auch nicht so anmerken zu lassen, wie unwohl ich mich eigentlich fühle. Und innerlich bin ich unglaublich aufgeregt, ich sterbe fast und dann stehe ich da auf der Bühne und die Leute sagen alle, boah, krass. Und ich denke mir, oh Mann, ey, wenn ihr wüsstet, wie es in mir aussieht. Das ist halt meine Professionalität, das ist was ich gelernt habe. Und die Menschen, denen ich begegnet sind, die sagen ganz oft zu mir dann, Christine, wir brauchen jemand wie dich, der das kann, weil wir können es nicht. Die meisten hochsensiblen Menschen sind sehr introvertiert, sind eher im Hintergrund, lassen andere Menschen für sich strahlen. Und dieser Zuspruch war für mich eine totale Überraschung. Mhm. War aber auch eine tolle Bestärkung, dass das, was ich tue, auch einen Sinn hat. Weil wenn man sich überlegt, so 20% der Menschen ist schon eine Größe.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Und viele davon wissen es nicht. Ne? Genau. Und ich finde auch Sensibilität, wir hatten es ja schon mal von Sensibilität und sich zeigen. Wenn man sich zeigt, wird man ja irgendwie, oder ich habe dann immer das Gefühl, ich werde sehr angreifbar.
Ja, total. Ne? Wir jetzt auch hier, indem wir darüber sprechen oder indem ich den Podcast gestartet habe und über mich und mein Leben spreche. Das ist immer ein Abwägen. Wie weit will ich mich zeigen? Was ist persönlich? Was ist privat? Also die ganz privaten Sachen sind natürlich bei uns. Ja, aber ja. Natürlich über persönliche Erlebnisse sprechen und damit auch andere Menschen motivieren.
Aber bei mir war es ähnlich, Christine. Ich war dann immer auf der Bühne, ich habe dann immer Theater gespielt. Also jetzt nicht so hochprofessionell, aber halt so in meiner Freizeit, ne? Und dann habe ich aber immer andere Leute gespielt. Und
genau, das geht super. Hey, viele Schauspieler sind hochsensibel und Schauspielerinnen. Die können das super gut auf einer Bühne stehen oder einen Film drehen, eine Rolle verkörpern, weil sie halt so empathisch sind und sich da so voll 100% ins Detail reinbegeben können. Aber innen drin und der Hintergrund ist ganz anders, ne?
Und weißt du, was interessant ist? Seitdem ich jetzt dann so eine intensive Therapiephase hatte, kann ich irgendwie nicht mehr Theater spielen. Weil ich gemerkt habe, boah, ich muss mich mal selbst vertreten lernen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich habe immer nur andere Leute Wörter übersetzt und immer andere Leute gespielt. Und dann habe ich dann so gemerkt, so, oh Gott, was stelle ich denn jetzt da? Wen stelle ich denn jetzt da?
Ja, bin ich eigentlich.
Ja, habe ich denn überhaupt was zu sagen? Was sage ich? Wer bin ich? Und seitdem kann ich das nicht mehr so gut. Es geht Sarah, wieder Grüße an Sarah. Sarah ist auch meine Theaterleiterin. Es geht gerade wieder darum, spiele ich jetzt wieder Theater? Und ich merke so, da ist auf einmal ein ganz großer Widerstand, obwohl das früher so mein Leben war. Egal wie depressiv ich war, so Theater war immer so mein Hauptlebensinhalt. Also egal wie schlecht es mir ging, das hat mich immer irgendwie rausgezogen. Jetzt merke ich, seitdem ich viel Therapie nochmal hatte, das geht nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr verstellen und vielleicht ist gerade diese Phase in meinem Leben, in der ich lerne, mal authentisch zu sein.
Einfach mal dich selber zu spielen.
Ja.
Cool.
Weißt du wie?
Wenn du jetzt als du selber so die Möglichkeit kriegen würdest, so ein abschließendes Fazit oder eine abschließende Message an die Menschen, die jetzt noch zuhören, nach der langen Zeit, jetzt noch drauf warten, so jetzt am Ende nochmal der Call to Action, nochmal irgendwas, was mich total inspiriert und mitnimmt. Was würdest du sagen? Als du selbst, also keine Rolle jetzt, ne? Nur Carmen jetzt.
Folge diesem Einfunken in dir. Also egal, wie schlecht es einem geht, egal, wo man gerade steht im Leben, es gibt immer diesen einen Funken Bauchgefühl und es gibt immer diese, meine Therapeutin hat früher immer gesagt, diese eine kleine grüne Pflanze. Ich glaube, die gibt es noch in jedem Menschen, dieser eine Glimmer. Der ist manchmal ganz, ganz klein und der macht kognitiv manchmal vielleicht auch gar keinen Sinn. Aber folge dem.
Das ist eine tolle Message, ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Die unendliche Geschichte war doch bei uns, als wir klein waren, so, ne? Der erste Teil.
Michael Ende, ja.
Genau, die kindliche Kaiserin, der Palast ist zerstört, das Nichts hat alles zerstört und am Ende steht sie da mit diesem winzig kleinen Sandkorn, das leuchtet in der Hand. Das hat mich jetzt daran erinnert. Und sie sagt dann zu Bastian, du kannst alles neu gestalten, was du willst. Das ist noch übrig geblieben.
Ja.
Und damit geht's los.
So. Ich glaube, das ist der Ursprung, ja. Du hast ein wunderschönes Bild dazu, ja. Genau das. Weil daraus entsteht dann wieder was Neues.
Mhm. Ach, toll.
Ja, Christine, ich glaube, es braucht eine Fortsetzung in irgendeiner Form.
Also wir haben so viele Themen angeschnitten. Ich hätte da noch einige Fragen in unterschiedliche Richtungen. Aber ich glaube, für heute reicht es. Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Am Anfang schon ein bisschen angedeutet vielleicht. Aber gibt es etwas, was Menschen mit dir, wenn sie dich treffen, überhaupt nicht in Verbindung bringen? Und wenn du das dann erzählst, dann gucken sie so wie, was, du? Das hätte ich ja nie gedacht. Weißt du, was ich meine? Gibt es da irgendwas?
Ich liebe lauten Heavy Metal.
Furchtbar. Das kann ich gar nicht.
Ja.
Ich lasse mich in den Techno-Club stecken. Also wirklich Deep House und alles, Drum and Bass. Aber Heavy Metal, wie bist du dazu gekommen?
Ich weiß es nicht. Ich habe mit 9 Jahren bei meinem Bruder hinten im Auto das erste Mal das schwarze Metallica-Album gehört und dann war ich hooked. Wow. Dann war ich hooked, dann war ich total ein Nirvana-Fan, Sepultura. Dann habe ich
als
so Gothic. Als
sensible Person, ja.
Ja, aber du warst ja auch im Techno-Club. Und das ist ganz, ganz interessant. Ich glaube, ich habe gemerkt, manchmal mag ich auch harten Techno. Oder ich liebe auch The Prodigy oder so.
Ja, genau, weißt du? genau.
Ich bin totaler Prodigy-Fan oder so, ne? Oder morgen gehe ich auf ein Konzert meiner Lieblingsband Heilung. Die machen ganz viel mit Trommeln und es ist ganz laut und ganz intensiv. Und
ich glaube, weil wir unser auditiver Sinn so stark ist, ne? Also Geräusche.
Also ich finde es schon interessant, dieser vermeintliche Widerspruch zwischen wir sind hochsensibel und du gehst in Techno-Club und ich mag sehr intensiven Heavy Metal, ne? Also Korn oder ja. Krass.
Okay, also wir können nicht zusammen auf ein Konzert gehen, das steht schon.
Aber vielleicht mal in einen Club, Christine.
Vielleicht nach Berlin. Ich weiß nicht, ob ich das noch durchhalte.
Same. Und dann letztes Jahr wollte ich auch mal ins Watergate. Ich bin Fan von der DJ Charlotte de Witte. Hm. Und dann hat die aber erst nachts um 3 aufgelegt.
Ja, krass, ne?
Und ich dachte, wie soll ich das schaffen?
Wir drehen die Zeit nochmal 20 Jahre zurück, dann müsste es noch gehen.
Auf alle Fälle.
Carmen, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mein Gast, meine Gästin, wie sagt man das eigentlich?
Gästin ist jetzt korrekt.
Okay, warte mal, du kriegst noch mal einen richtigen Applaus hier.
Ja, für dich auch.
Das ist richtig cool. Okay, reicht genug. Man kann das nicht ausblenden. Doch, ich hätte es ausblenden können. Okay, ich lerne noch.
Lernen wir noch, Christine.
Mir hat es auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Ich danke dir für den Einblick in dein Leben. Ich glaube, das, was du angeschnitten hast, die vielen Themen, könnten auch andere Menschen interessieren und vor allem auch inspirieren und motivieren, weiterzumachen. Dürfen sie dich denn kontaktieren, wenn sie Fragen haben?
Ja, immer.
Dann werde ich irgendeine Kontaktmöglichkeit mit hier verlinken in dem Podcast und in dem Video. Und bin gespannt, wie unser weiterer Weg noch aussieht.
Ich auch, Christine. Ich glaube, er beginnt gerade erst irgendwie.
Ja, genau, mit dem kleinen Sandkorn in der Hand. Auf jeden Fall braucht es mehr Menschen wie uns, bin ich der Überzeugung, und dass das auch die Zukunft sein wird. Deswegen hoffe ich, dass du noch viele Menschen inspirieren und begleiten und motivieren kannst und viele tolle Mentorenpaare noch zusammenbringst.
Ja.
Ganz lieben Dank.
Ich danke dir auch für die Zeit, das offene Ohr und dafür, dass du meine Mentorin bist. Und ich hoffe...
Ich lerne auch total viel von dir. Also das ist ja ein gegenseitiges Lernen.
Das ist schön. Ich hoffe, dass deine Message auch noch weiter in die Welt kommt. Denn sie ist sehr wichtig.
Dankeschön. Was für ein tolles Abschlusswort. Liebe Carmen, lass es dir gut gehen. Wir beide hören uns auf jeden Fall wieder und mal schauen, ob wir vielleicht noch eine zweite Interviewfolge irgendwann machen. Schreibt uns gerne, wenn ihr das möchtet, schreibt uns oder mir, welche Themen euch interessieren. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Rückblickend muss ich sagen, dass dieses Gespräch mit Carmen mich tief berührt hat. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie so offen über ihre persönlichen Themen gesprochen hat. Und es haben sich ganz neue Themen aufgetan, zum Beispiel Endometriose, Antidepressiva, wie ist das überhaupt mit den Ärzten, wie ist das mit der Wahrnehmung des eigenen Körpers, wie kann ich es schaffen, aus solchen Krisenzeiten wirklich auch rauszukommen und vor was stehe ich dann eigentlich, was sind meine neuen Ziele. Und ich bin mir sicher, dass ich Carmen noch ein anderes Mal einladen werde in meinen Podcast, einfach um da das ein oder andere Thema noch mal ein bisschen zu intensivieren. Und solltest du Fragen an Carmen haben, dann melde dich gerne bei ihr. Ich werde sie in den Shownotes mit verlinken, beziehungsweise eine Kontaktinformation mit dalassen. Ansonsten like diesen Podcast gerne, empfehle ihn gerne weiter und vor allem lass mich wissen, wenn du Ideen hast, wer in meinem Podcast mal als Gesprächspartner oder Partnerin kommen sollte, wem ich meine Fragen stellen darf und was vielleicht für dich für ein Thema interessant wäre. Das war der Hochsensibilitäts-Podcast von und mit mir, Christine Kluck. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn ja, empfehle mich gern weiter und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.